So, ich habe die Aufnahme eingeschaltet. Ich bin jeweils dankbar, wenn ihr mich daran erinnert. Manchmal geht es vergessen. Wir wollen ja auch von dieser Freizeit wieder eine CD machen für alle, die Interesse daran haben. Ja, lieber Vater, wir wollen dir jetzt noch einmal herzlich danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir uns in deinem Namen, Herr Jesus Christus, versammeln dürfen, dass wir auch dein Wort vernehmen dürfen, Herr, sei du der Redende durch den Heiligen Geist, schenk du, dass wir auf dich allein hören und dass wir dein Wort auch an uns herankommen lassen, dass es in uns hineindringt, dass es uns verändert und uns aufbaut. Amen. Letztes Wochenende durften wir Pfingsten feiern. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und 10 Tage davor war ja die Auffahrt, die Himmelfahrt Jesu Christi. Und ich möchte heute etwas über die Himmelfahrt Jesu Christi weitergeben. Und diese hängt ja auch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes sehr stark zusammen. Ich durfte im Eingang 2 Stellen aus den Evangelien lesen und jetzt möchte ich noch die ersten Verse aus der Apostelgeschichte lesen, die dieses Ereignis noch einmal beleuchten. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, also Lukas, der Arzt, der den Apostel Paulus begleitet hat, war nicht nur ein Arzt, ich denke, er war ein guter Arzt, sondern er war auch Historiker. Und ich möchte sagen, er war der brillanteste Historiker aus dem ersten Jahrhundert. Er hat in ganz genauer Art und Weise das Lukas-Evangelium geschrieben. Er hat Leute interviewt, so nehme ich einmal an. Er hat Gespräche geführt mit Maria, der Mutter von Jesus, die hat ihm dann erzählt, was da alles passiert war vor der Geburt Jesu und was danach passiert ist, auch als Jesus als 12-Jähriger im Tempel gesprochen hat. Das hat sie dem Lukas alles erzählt und Lukas hat das feinsäuberlich aufgeschrieben. Dann geht seine Geschichte weiter als Begleiter des Apostels Paulus und als Begleiter, Jahre später hat er dann diesen Bericht der Apostelgeschichte noch verfasst und beide Berichte hat er dem Theophilus zugesandt. Von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, also das ist das Lukas-Evangelium, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ, also von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt 40 Tage und dann nochmal 10 Tage bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Das sind dann diese 50 Tage. Das hat ja auch von den Festen Israels eine ganz große Bedeutung. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, sie schauten also noch nach, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Ich möchte noch zwei Stellen aus den Briefen lesen. Einer, 1. Petrus 3, Vers 22. 1. Petrus 3, 22. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Alle sind ihm unterworfen. Und Hebräer 9, Vers 24, da lesen wir auch etwas sehr Interessantes. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, so wie das auf der Erde der Fall war, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist vor dem Angesicht Gottes für uns erschienen. Die Himmelfahrt Jesu ist das Gegenstück zur Erniedrigung Jesu. Jesus hat sich ja erniedrigt, er war zuerst beim Vater, hatte da eine wunderbare Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Dann hat er sich erniedrigt und einige Ausleger gehen davon aus, dass er sich zuerst als Engel erniedrigt hat. Es ist zum Beispiel so, wenn der Herr dem Abraham begegnet ist, er ist ja mit zwei weiteren Männern dem Abraham begegnet, bevor diese beiden Männer das Gericht ausführten über Sodom und Gomorra, da war der Herr als Engel dem Abraham erschienen. Nicht in seiner großen Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, sonst wäre Abraham gleich tot umgefallen. Genauso das gleiche bei Mose, wo der Herr dem Mose erschienen ist. Da hat sich der Herr bereits in ein anderes Wesen erniedrigt, ich glaube in ein Engelwesen, und danach hat er sich ja erniedrigt zum Mensch. Zu Beginn verlässt also Jesus diese himmlischen Sphären und erniedrigt sich in eine Samenzelle, die so klein ist, dass man sie nur mit einem Mikroskop sehen kann. Ich habe das hier deutlich gemacht. Ich habe jetzt mal einen Millimeter vergrößert. Das ist ein Millimeter. Das ist 0,1 Millimeter. Das sehen wir mit dem Auge schon fast nicht mehr. Das ist ein ganz kleiner Haarstrich. Und eine Samenzelle, der Kopf ist 5 Mikrometer. Und die ganze Länge eines Samens sind 0,006 Millimeter. Die Eizelle ist so groß. Ich finde das sehr interessant. Wir haben hier also einen Millimeter. So klein ist eine Samenzelle und die Samenzelle dringt dann hinein in die Eizelle, die viel, viel größer ist. Und das Ganze vereinigt sich und dann kommt ja die Zellteilung, zuerst 2, 4, 8 und so weiter. Wir kennen das alle aus der Biologie. Und man muss sich vorstellen, der Schöpfer des Universums verkleinert sich auf 5 Mikrometer, was den Kopfteil betrifft, um sich dann mit einer menschlichen Eizelle zu vereinigen, um dann Mensch zu werden. Gott führt also die Wende in der gesamten Heilsgeschichte mit einer mikroskopisch kleinen Samenzelle herbei.
Natürlich wissen wir nicht, wie der Heilige Geist diese Eizelle befruchtet hat, ob er das mit einer gleichartigen Samenzelle gemacht hat, die eben vom Heiligen Geist stammt, das ist verborgen. Auf jeden Fall hat der Heilige Geist diese Eizelle befruchtet, die Eizelle der Maria. Da, wo Gott neues Leben zeugt, entsteht immer die alles entscheidende Wende für die Ewigkeit. Ganz egal, wie klein und unsichtbar dieses Leben ist. In vielen Fällen ist es auch so, dass diese neue Schöpfung längere Zeit nicht erkannt wird. Aber sie wächst, manchmal langsam, aber unaufhaltsam, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch ganz in sein Bild verwandelt ist. Wir haben es gestern gesehen. Und bis der Mensch so ist, wie er ist. Gott hat in uns einen neuen Menschen hineingelegt, er hat in uns einen neuen Menschen gezeugt und geboren. Der ist ganz unsichtbar, ganz klein und dieser wächst von Tag zu Tag. Und Paulus erklärt, auch wenn der äußere Mensch zerfällt, der innere Mensch, der wächst von Tag zu Tag und wird erneuert. Bei der Auferstehung Jesu wurde der Sohn von Gott ein zweites oder so vielleicht sogar ein drittes Mal gezeugt. So lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Er hat also Jesus erweckt. Und jetzt nimmt hier die Apostelgeschichte Bezug auf den zweiten Psalm, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir sehen hier, Gott nimmt diese, oder der Heilige Geist nimmt diese Bibelstelle aus dem zweiten Psalm und sagt, die Auferstehung Jesu ist im Prinzip die Erfüllung von Psalm 2. Jetzt gibt es natürlich einige Ausleger, die gehen davon aus, dass das vor der Zeit auch geschehen ist. Also ganz am Anfang, bevor irgendetwas geschaffen wurde, bevor der Sohn Gottes die Zeitalter gemacht hat, wie wir das auch lesen in Hebräer 1, vorher, da hat Gott seinen Sohn gezeugt. Da ist der Sohn aus dem Vater herausgekommen. Und die zweite Zeugung fand dann durch den Heiligen Geist in Maria statt. Und das wäre dann die dritte Zeugung nach der Auferstehung oder bei der Auferstehung, so interpretiert es die Schrift. Die erste Zeugung, da sind sich die Ausleger unterschiedlicher Meinung, aber das wäre durchaus auch denkbar. Viele Menschen, die Jesus nachfolgten, es waren mehr als 500 Personen, haben den Auferstandenen gesehen und so die Zeitenwende realisiert. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass über 500 den Auferstandenen gesehen haben. Die konnten alle bezeugen, wir haben ihn gesehen. Es ist nicht einfach eine Illusion, sondern es ist eine Tatsache. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Sie haben die Zeitenwende realisiert. Sie haben gemerkt, Gott hat den Tod überwunden. Und ich darf hier sagen, der Tod ist nebst der Liebe die stärkste Kraft im Universum. Das lesen wir nämlich im Hohelied, wo es heißt, der Tod ist, oder die Liebe ist stark wie der Tod. Der Tod hatte nämlich die unheimliche Kraft, alles vom Leben zu trennen. Alles muss sterben. Alles, was wir mit unseren Augen sehen, die Pflanzen, die Gebäude, sogar die Sterne müssen sterben. Alles muss sterben, was wir mit unseren irdischen Augen sehen. Und der Tod hat also die Kraft gehabt, alles vom Leben zu trennen. Und genau die gleiche Kraft hat auch die Liebe, nämlich alles wieder mit dem Leben zu verbinden. Der Tod, die stärkste Kraft neben der Liebe, wurde überwunden, sie wurde besiegt. Die große Wende war geschafft. Obwohl mehr als 500 Leute den Auferstandenen sahen, so war es doch in Bezug auf eine gesamte Menschheit eine geringe Schar. Für die Menschheit als Ganzes war der Neuanfang unsichtbar. So wie kaum jemand realisiert, wenn sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutter einnistet, so hat kaum jemand den Neuanfang wahrgenommen. Im Gegensatz zur übrigen Welt entstand aber nach der Auferstehung bei den ersten Christen in Jerusalem eine unglaubliche Euphorie. Eine unglaubliche Euphorie. Jetzt, wo der Herr auferstanden ist, wird es nicht mehr lange gehen, bis der Herr sein Reich hier auf Erden aufrichten wird. Das war die Erwartung der Jünger nach der Auferstehung. Diese Erwartung hatten sie auch schon vorher, bevor der Herr gekreuzigt wurde, nämlich spätestens da, wo er auf einer Eselin in Jerusalem eingezogen ist. Aber hier hatten sie wieder die Erwartung, jetzt richtet der Herr sein Reich auf. Besonders deutlich wird dies mit der Aussage aus Apostelgeschichte 1, Vers 6, wo es heißt, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Machst du es jetzt endlich? Wir warten darauf. Wir möchten, dass unser Volk erlöst wird. Jetzt, wo du den Tod überwunden hast, jetzt, wo du dich dem ganzen Volk zeigen kannst und alle zwingend erkennen müssen, dass du der verheißene Messias bist, stünde doch dem Friedensreich für Israel nichts mehr im Wege. Herr, jetzt kannst du doch allen beweisen, dass du der wahre König bist. Jetzt kannst du doch in den Tempel gehen und dich zeigen vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. Du kannst ihnen deine Wundmale an den Händen und Füßen zeigen und die müssen eingestehen, du bist der Messias, du bist derjenige, der den Tod überwunden hat. Jetzt müsste doch das alles gar kein Problem sein und das Volk würde endlich begreifen, du bist der Messias. Noch war den Jüngern zu wenig bewusst, dass das Reich Jesu Christi nicht von dieser Welt ist. Noch war ihnen zu wenig klar, dass Jesus sich zu Rechten des Vaters setzen musste und dass der Herr noch einen verborgenen Plan mit den Auserwählten aus den Nationen, aus den Heiden hat. Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären dabei gewesen. Wir hätten damals zu den Jüngern Jesu gehört, als der Herr nach der Auferstehung mehrmals und verschiedenen Personen sich offenbarte. Was hätten wir dann für eine Erwartung gehabt? Hätten wir nicht auch gedacht, der Besieger der Todesmacht wird in Israel endlich das verheißene Friedensreich aufrichten. Und wir gehören dann mit zum Regierungsteam. Oder hätten wir gedacht, dass uns Jesus jetzt mit in sein Himmelreich nehmen wird? Wie dem auch sei, sein sichtbares Erscheinen als Auferstandener auf dem Ölberg weckte viele Ambitionen und löste eine unglaubliche Erwartungshaltung aus. Doch wie so oft kam es anders, als viele dachten. Bevor Jesus vor ihren Augen entschwand, musste er ihnen ihre Naherwartung relativieren und ihren Blick auf die bevorstehenden Aufgaben richten. In Vers 7 sagt er, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht gesetzt hat. Mit anderen Worten, wenn ihr jetzt Erwartungen in Bezug auf Zeiten und Zeitpunkte habt, dann vergesst diese jetzt und beschäftigt euch mit dem, was jetzt dran ist. Nur der Vater weiß um die Zeitpunkte. Jesus musste ihre Euphorie dämpfen, um ihren Blick auf das Wesentliche zu richten. Manchmal sind wir vielleicht auch in einer Euphorie und vergessen dabei, dass wir den Blick auf das Wesentliche zu wenig im Auge haben. Vielleicht stellte Jesus innerlich fest, das steht nicht in der Bibel, aber ich könnte es mir gut vorstellen, ihr denkt, meine sichtbare Gegenwart in eurem irdischen Leben, das sei das Beste. Man muss sich das vorstellen, wenn wir 3,5 Jahre mit Jesus in Israel umhergewandert wären, wenn wir miterlebt hätten, wie Tote auferstanden sind, wenn wir miterlebt hätten, wie Blinde sehen wurden, wenn wir miterlebt hätten, wie Jesus auf dem Wasser geht, wie die Winde ihm gehorchen, wenn wir alle diese Wunder gesehen hätten, dann wäre in uns in diesen 3,5 Jahren das Bewusstsein so groß geworden. Wenn Jesus da ist, dann haben wir immer den Allmächtigen an unserer Seite und dann müssen wir nie daran zweifeln, dass der Allmächtige alles im Griff hat. Das ist so wunderbar, wenn man ihn sichtbar vor Augen hat. Und ihr denkt jetzt nach diesen 3,5 Jahren, so hat vielleicht Jesus gesagt, das ist das Beste für euch. Ihr denkt, wenn ihr mich alle Zeit mit euren irdischen Augen sehen könnt, dann sei das für euren Glauben das Beste. Dann müsstet ihr nie mehr an der realen Gegenwart eures Problemlösers zweifeln. Ich meine, wir sehen ja unseren Herrn Jesus Christus nicht mit diesen äußeren Augen. Und wenn wir dann manchmal in sehr schwierige Situationen kommen, wo wir das Gefühl haben, jetzt gerät alles aus den Fugen und was passiert noch mit mir, da kommen manchmal so Zweifel aus. Hat der Herr wirklich noch alles im Griff? Macht das wirklich gut? Meint das wirklich gut mit mir? Ja, ihr denkt, das sei das Beste. Aber ich sage euch, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas Besseres als meine sichtbare Gegenwart. Etwas, das euren Glauben noch viel mehr vertieft. Denn glückselig jeder, der glaubt, ohne mit diesen irdischen Augen zu sehen. Für euren geistlichen Wachstum braucht ihr noch etwas anderes. Das, was ich euch bereits verkündigt habe, nämlich in Johannes 16, Vers 7. Denn ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wie kann Jesus nur so etwas sagen? Nützlich. Das ist doch das Schönste, was es überhaupt gibt, dass er da ist, vor unseren Augen. Und jetzt sagt er, es ist nützlich, dass ich weggehe. Ja, dann sehen wir dich ja nicht mehr. Es ist nützlich, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Für Jesus war klar, für meine Jünger, und man könnte das auch übersetzen mit Schüler oder Lernende. Die Jünger, das waren Schüler, Lernende Jesu. Für sie ist es besser, wenn der Heilige Geist in sie hineinkommt. Vor der Kreuzigung, vor Golgatha, war ja so, dass man den Herrn gesehen hat, aber der Heilige Geist, das Wesensteil Gottes, war noch nicht in den Jüngern drin. Zwar hat der Heilige Geist dem Petrus geoffenbart, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Heilige Geist hat auch punktuell in den Jüngern gewirkt, aber nicht als bleibender, ich sage jetzt mal, wohnender Geist. Erst durch die Ausgießung des Heiligen Geistes hatte der Geist Wohnung gemacht in den Jüngern. Und für Gott ist es das Wichtigste, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, das heißt, dass wir erfüllt werden mit den Wesenseigenschaften Gottes, mit seinem Wesen, denn nur so kommen wir in die Vollkommenheit hinein, nur so können wir in sein Bild verwandelt werden, anders geht es nicht. Jesus wollte also sagen, durch meinen Weggang erhaltet ihr den Beistand, den Heiligen Geist. Solange ich noch vor euren irdischen Augen bin, lernt ihr nicht auf das Unsichtbare zu schauen. Der Apostel Paulus, ich glaube es ist 2. Korinther 4,18, wo er sagt, wir aber schauen nicht mehr auf das Sichtbare,
denn das Sichtbare ist zeitlich, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, denn das Unsichtbare ist ewig. Das ist ja etwas, das auch unser Ziel sein sollte, dass wir immer mehr lernen, auf das Unsichtbare zu schauen, auf das, was man mit den Augen nicht erkennen kann. Ich denke, gerade auch im Umgang mit den Geschwistern ist das sehr wichtig. Eines meiner Ziele ist es, im Bruder, in der Schwester, den Christus zu entdecken. Und manchmal hält sich Christus in Brüdern, in Geschwistern verborgen, die äußerlich vielleicht alles andere als ansehnlich sind. Und wo man sagt, ach ja, ich bin ja froh, dass ich nicht so bin wie der. Aber da steckt der Christus drin. Und auf eine ganz besondere Art und Weise, um den zu entdecken, ist etwas ganz Besonderes. Das sollten wir lernen, mehr auf das Unsichtbare zu schauen. Ich will, dass ihr mit dem Wesen Gottes erfüllt werdet, und das geschieht, indem der Geist Gottes in euch Wohnung macht. Und erst wenn ich zur Rechten Gottes des Vaters sitze, habe ich auch die Vollmacht, den Heiligen Geist über euch so auszugießen, dass er bleibend in euch Wohnung macht. Ihr müsst jetzt vom äußeren Schauen zum Glauben kommen, damit ihr später dann vom Glauben in ein ganz neues Schauen hineinkommt. Ich weiß, dass ihr euch alle nach einem Frieden für Israel sehnt, aber der Aufbau des unsichtbaren Reiches Gottes durch den Heiligen Geist, das ist jetzt dran. Die Menschheit muss durch den Heiligen Geist von innen heraus erneuert werden. Dies geschieht auch, indem die Menschen von oben neu gezeugt und neu geboren werden, wie wir es in Johannes 3,3 lesen. Ich weiß auch, dass ihr euch nach der Erlösung eures Leibes sehnt, aber ihr habt noch eine ganz wichtige Aufgabe hier auf der Erde. Kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, weist Jesus seine Schüler auf ihre Aufgabe hin. Vers 8b: Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, auch als in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Ihr sollt meine Zeugen sein. Nicht nur in Jerusalem, nein, auch das von den Juden verachtete Samaria soll das Evangelium hören. Man muss ja wissen, die Juden haben ja die Zugehörigkeit der Samariter immer in Frage gestellt. Und es kam zu einer ganz tiefen Verachtung der Samariter von den Juden her. Und die Juden wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben. Es war sogar so, dass Galiläer, die dann nach Jerusalem gingen am Passafest, dass die oft Samaria quasi umfahren haben oder umlaufen haben. Sie wollten nicht durch Samaria durch, weil sie Samaria so tief verachtet haben. Und deshalb war ja auch die Samariterin so erstaunt, dass ein Jude sie anspricht am Brunnen und sagt: Frau, gib mir zu trinken. Auch Samaria soll das Evangelium hören. Und danach müssen auch noch die unbeschnittenen Heiden die gute Botschaft hören. Die ganze Welt soll erfahren, dass ich für ihre Sünden gestorben bin, bevor ich für Israel das Friedensreich aufrichten werde, sollen noch viele Menschen zum lebendigen Glauben finden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jetzt ist eure Aufgabe als Zeugen dran, damit noch viele andere das Leben finden, das wahre göttliche Leben. Jetzt sollt ihr meinen Tod verkünden, bis ich wiederkomme. Der Dienst des Zeugnisses, der sowohl einzeln als auch gemeinsam getätigt werden soll, ist jetzt unbedingt notwendig, damit der Leib Jesu wachsen und zum festgesetzten Zeitpunkt auch vollendet werden kann. Auch Paulus macht immer wieder auf die Wichtigkeit dieses Dienstes aufmerksam, wenn er zum Beispiel in 2. Korinther 5, 18 bis 20 schreibt: Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt, den Kosmos, mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete, also ihre Sünden nicht zurechnete. Liebe Geschwister, ich mache hier eine kurze Pause. Glauben wir das? Gott, der Vater, hat den Kosmos mit sich selbst versöhnt und rechnet dem Kosmos die Sünde nicht zu. Glauben wir das? Ganz tief im Herzen. Er rechnet die Sünde nicht zu. Warum? Weil das Lamm Gottes die gesamte Sünde des ganzen Kosmos getragen hat. Nachzulesen in Johannes 1, 29. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, also jetzt gegenüber anderen Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Nun, diese Übersetzung versöhnen mit Gott ist vielleicht nicht ganz eine optimale Übersetzung. Dieses griechische Wort katalasso, das normalerweise mit versöhnen übersetzt wird, beinhaltet eigentlich eine Veränderung, ein Austauschen. Es ist wie wenn man Feindschaft mit Freundschaft austauscht. Tatsächlich schreibt auch Paulus im Epheser 2,14, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. Das ist übrigens das gewaltige Programm Gottes, das am Anfang alles durch den Sündenfall getrennt wird, getrennt, auseinanderfällt, da wird geschlachtet und getrennt und dann sind nur noch Gegensätze da, die ganze Welt ist bipolar und jetzt hat Gott, fängt er mit Golgatha wieder an, alles zusammenzuführen und eine Einheit zu machen. Und am Schluss wird es sogar so sein, dass der Himmel, das himmlische Jerusalem auf die Erde herunterkommen. Himmel und Erde waren seit langer Zeit schon getrennt und am Schluss kommt der Himmel, das himmlische Jerusalem auf die Erde und dann ist Himmel und Erde wieder eins. Er macht aus zwei eins. Und Jesus bittet im hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, dass auch wir untereinander eins sein mögen, so wie Jesus eins ist mit seinem Vater. Man muss sich das einmal vorstellen. Diese Einheit vom Vater und Sohn, diese Einheit wird auch uns einmal in vollkommener Weise erfassen. Wir dürfen das heute schon üben. Wir dürfen heute im Geiste schon eins sein, auch wenn wir der Seele nach noch sehr unterschiedlich sind, noch manchmal auch Spannungen verspüren, so dürfen wir doch in Zukunft eine wunderbare Einheit sein und im Geiste heute schon eins sein. Lasst euch versöhnen, heißt auch, lasst euch verändern. Lasst eure Feindschaft gegen Gott mit der Freundschaft zu Gott austauschen. Wir sollen ein Brief Jesu Christi sein, der von allen Menschen gelesen wird. Das lesen wir in 2. Korinther 3, 2. Und das kann nur dann geschehen, wenn wir mit seinem Wort und dem Heiligen Geist erfüllt sind. Nur wenn unser Denken, Reden und Handeln von seinem Geist geprägt ist, können wir ein Brief Jesu Christi sein, der von allen Menschen gelesen wird. In Lukas 6, 51 lesen wir, und es geschah, währenddem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Wie Jesus die Seinen gesegnet hat, wissen wir nicht, aber es wäre sehr gut denkbar, dass die Verheißung des Heiligen Geistes dieser Segen war, oder dass er noch ein paar andere Worte gesagt hat, die hier nicht überliefert sind. Nachdem also Jesus seine letzten Worte aussprach, geschah Folgendes. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Jesus wurde also emporgehoben. Mit anderen Worten, sie sahen Jesus das erste Mal fliegen. In diesen 3,5 Jahren haben die Jünger zwar Jesus mal auf dem Wasser gehen sehen, aber es ist mir nicht bekannt, dass er auch geflogen wäre oder weg. Er war im Prinzip ganz auf dem Boden, er war auf der Erde und hier sehen sie ihn wegfliegen. Damit hat Jesus seinen sichtbaren Dienst unter den Jüngern beendet. 3,5 Jahre lebte Jesus unter ihnen und jetzt fährt er in den Himmel. Wahrscheinlich spürten alle die Zäsur, die jetzt eingetreten ist. Er ging vor ihren Augen weg. Vielleicht kam sofort die Frage auf, ist jetzt die schöne Zeit, wo unser Herr immer in unserer Mitte war, endgültig zu Ende? Müssen wir ab jetzt ohne die sichtbare Gegenwart klarkommen? Andere sahen vielleicht sehnsüchtig in den Himmel und dachten, wie gerne wäre ich doch jetzt mit dem Herrn in den Himmel entrückt worden und jetzt bei ihm. Doch Gott hatte andere Pläne. Viele Menschen in Jerusalem, dann in Samaria und schließlich auf der ganzen Welt brauchten das Evangelium. Zwei Männer in weißen Kleidern, ich denke es waren Engel, stellten nun die Frage, Männer, Galiläer, was schaut ihr zum Himmel? Aus dieser Frage kann man schließen, dass die Jünger den Herrn vor ihren Augen verschwinden sehen und weiter in den Himmel hinaufschauten, weil sie vielleicht insgeheim hofften, es geschehe noch irgendetwas anderes. Es gäbe vielleicht noch ein Zeichen am Himmel. Doch das nächste Zeichen am Himmel, das für die Gemeinde entscheidend ist, ist die Wiederkunft ihres Herrn. Und zwar genauso wie Jesus sie gehen sahen. Deshalb sagten die Männer, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also in diese Wolke hinein und dann weg. Und so kommt er wieder in Wolken, wie wir das auch an anderer Stelle lesen. Diese Aussage bedeutet Folgendes. Der Herr Jesus kommt nicht mehr als Mensch auf diese Erde. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Viele denken vielleicht, ja, das ist ja eigentlich klar, dass Jesus nicht mehr als Mensch kommt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in der Endzeit viele auftreten werden, und es sind auch schon solche aufgetreten, die sagen, ich bin der Christus, ich bin der Messias. Sie treten als Menschen vor und etliche werden verführt und denken, ja, das ist so ein einmaliger Mann und der tut so viele Wunder. Übrigens, der Antichrist wird einmal unglaubliche Wunder vollbringen, dass dann die Menschen sagen, das muss der Christus sein, das muss der Auserwählte Gottes sein. Deshalb ist es so wichtig. Jesus kommt nicht mehr als Mensch, sondern er kommt in den Himmel uns entgegen. Wir dürfen ihn nicht mehr als Menschen erwarten. Und noch etwas Wichtiges ist, wir erwarten weder den kommenden Zorn Gottes, wie ihn zum Beispiel in der Offenbarung beschrieben wird, mit den Zornschalen und so weiter, noch erwarten wir, dass wir durch unsere frommen Bemühungen das tausendjährige Reich aufrichten können, hier als Menschen aus Fleisch und Blut. Es gibt in Amerika auch Strömungen, wo Männer gesagt haben, Wir wollen unsere Kirche vergrößern, dass sie so groß ist, dass wir vielleicht mal 1 Milliarde Mitarbeiter haben, bis ins Jahr 2020, damit wir die Ungerechtigkeit und die Armut aus dieser Welt beseitigen können. Das heißt, wenn wir als Kirche nur groß genug werden, dann richten wir das tausendjährige Reich auf. Und wer ein bisschen eine prophetische Ahnung hat, der weiß, zuerst kommen es kommt zwar noch ein kurzes Friedensreich, wo alle sagen werden, Friede und Sicherheit, aber danach kommt ein großes Verderben über die Menschheit. Und nachher, wenn dann wenn Jesus dann in großer Macht und Herrlichkeit vom Himmel erscheint, das ist allerdings nach der Entrückung, dann richtet er das tausendjährige Reich, das Millennium auf. Nach der Auffahrt ist Jesus durch die Himmel gefahren. So lesen wir in Hebräer 4, 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus Christus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Weil wir einen hohen Priester haben, der durch die Himmel gefahren ist, dürfen wir an diesem Bekenntnis Jesu Christi festhalten. Auch im Hebräer 9 haben wir diese Begebenheit. Da heißt es, als aber Jesus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere, vollkommene Zelt, also dieses Himmelszelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Nach diesen Ereignissen hat vermutlich der Vater zum Sohn gesagt, was wir in Apostelgeschichte 2, 34 bis 35 lesen, denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel oder als Schemel deiner Füße. Ich gehe davon aus, dass Jesus grundsätzlich zu Rechten des Vaters sitzt. Doch wenn einer seiner Brüder nach Hause kommt, in das Himmelreich kommt, dann steht der Herr. Kurz vor seinem Tod sieht Stephanus den Herrn Jesus zu Rechten Gottes stehen. Ihr Lieben, was für eine Ehrerbietung. Man muss sich das einmal vorstellen. Wir sterben und kommen nach Hause in unser himmlisches Reich, in unsere himmlische Heimat, weil wir sind Himmelsbürger. Und dann steht Jesus, weil er uns willkommen heißt. Er gibt uns die Ehre. Er würdigt uns. Nicht, weil wir aus uns selbst würdig wären, sondern weil er uns würdig gemacht hat. Paulus macht aber auch immer wieder auf die sitzende Stellung aufmerksam. Kolosser 3, 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, da sind wir dem Geiste nach, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Unser Herr Jesus bleibt aber auch zur Rechten Gottes. Einer seiner wichtigsten Aufgabe ist es, sich für uns zu verwenden. Römer 8, 34 heißt es, wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er verwendet sich für uns. Er ist wie ein genialer Rechtsanwalt, der sich für uns einsetzt und alles, was er vorträgt, bringt er auch durch. Der Heilige Geist verwendet sich auch für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Ich möchte schließen mit der Entrückung, die wir alle erwarten und herbeisehnen. Jesus verwendet sich so lange für uns, bis er herabsteigt und uns bei der Entrückung zu sich holt. Wir ersehnen unsere Himmelfahrt und die beschreibt Paulus wie folgt. Aber bevor ich die beiden Paulusstellen lese, darf ich noch eine alttestamentliche Stelle lesen, Jesaja
57, 1 bis 2. Jesaja 57, 1 bis 2. Der Gerechte kommt um, das ist Christus. Aber es gibt keinen, der es sich zu Herzen nimmt. Das ist, war ja so, als er umgekommen ist, da haben das, hat das praktisch niemand verstanden. Zuerst einmal waren alle sprachlos, bis dann einmal der Hauptmann sagen konnte, wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Aber er konnte wahrscheinlich auch nicht einordnen, warum das so passiert ist. Und die treuen Männer, und jetzt kommen die, die gläubig sind, werden hinweggerafft, ohne dass es jemand beachtet. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie es in den amerikanischen Medien immer dargestellt wird, dass wenn die Entrückung stattfindet, dass dann die ganze Welt aufschreit und sagt, wo sind jetzt alle die Gläubigen hin, warum sind die alle weg? Ich glaube, dass bei der Entrückung wahrscheinlich auch viele Katastrophen passieren werden, vielleicht Erdbeben weltweit oder was auch immer. Es gibt Hinweise, die dafür sprechen, so dass viel ein großes Tohuwabohu sein wird, ein großes Durcheinander und man nur vereinzelte Nachfragen, wo sind eigentlich die geblieben, aber für die große Masse kann man sagen, die sind halt auch in dieser Katastrophe umgekommen. Ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft, er geht ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Und jetzt noch 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle hier sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Augenblick, in einem Nu, bei der letzten Posaune, dem Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden, und dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Also wir, wenn wir noch da sind bei der Entrückung, werden wir Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und dann noch 1. Thessalonicher 4, 15 bis 17 und damit schließe ich. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Genau wie bei der Auffahrt Jesu in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er ganz klein wurde, sich erniedrigte bis in den Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hast du ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, und deshalb hast du ihn hoch erhöht und ihn zu deiner Rechten sitzen lassen. Und deshalb dürfen wir auch heute den Heiligen Geist haben, den Beistand. Deshalb dürfen wir auch Wesensteile von dir in uns tragen. Durch den Heiligen Geist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt auch mit uns in diesen Tag gehst und uns alle segnest. Amen. Wir wollen zum Schluss noch das Lied singen, Jesus höchster Name, und das ist die Nummer 92. 92, zweimal durch Jesus höchster Name.